Ich bin ein großer Freund, einen fortlaufenden Text auszulegen. Das habe ich jetzt in der Gemeinde lange gemacht und habe ich jetzt, nachdem ich den ersten Petrusbrief bei uns abgeschlossen habe, habe ich jetzt im Matthäusevangelium angefangen. Und ich mache das sehr, sehr gerne, weil ich davon überzeugt bin. Ihr könnt euch wahrscheinlich so halbwegs denken, warum. Ja, für alle, die es nicht genau wissen, ich komme aus der Gemeinde, in der Willi, oder ich mache dort meinen Dienst als Pastor, wo Willi vorher gewesen ist. Ich habe das sozusagen mehr oder weniger von ihm übernommen. Und ja, ihr wisst, wie er denkt, wie er lehrt, und das hat sich in gewisser Weise bei mir niedergeschlagen. Aber ich hatte letztes Jahr an einem Sonntag Geburtstag und ich durfte an diesem Sonntag predigen, wobei ich muss sagen, ja, ich habe da einen gewissen Einfluss auf den Predigtplan, um nicht zu sagen, dass ich den selber mache. Und ich habe mich da so selber beschenkt, sage ich mal, ja. Aber auf der anderen Seite habe ich dann sogar gesagt, okay, ich mache ein doppeltes Geschenk und ich suche mir einen Text aus, ja, über den ich predige. Und das ist der Text, den ich mit euch angucken will. Römer 5. Römer 5, ich möchte die Verse 6 bis 10 mit euch betrachten. Allerdings werde ich lesen ab Vers 1. Römer 5 ab Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr, nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Zu Recht fragt ihr euch, was ich mir da eigentlich vorgenommen habe. Wie willst du das in so einer Zeitspanne unterbringen und einigermaßen nur erklären, den Text, geschweige denn, dass wir die Bedeutung dessen ergreifen, ja? Es ist, und nichtsdestotrotz hat es mich nicht losgelassen und ich habe es auf dem Herzen, das mit euch anzuschauen, und vielleicht schenkt der Herr Gnade, dass wir es ein bisschen mehr begreifen dürfen, und das wäre schon viel, das wäre schon viel. Das Thema, um das es hier geht, denke ich, ist nicht schwer zu erkennen in diesen Versen 6 bis 10. Es beschreibt eigentlich, würde ich sagen, die Motivation, die Gott hat, warum er uns rechtfertigt. Warum er uns als Gerechte erklärt. Und das ist ganz einfach, denke ich, zu erkennen. Das ist kein großes Geheimnis, welche Motivation das ist. Es ist Liebe. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus gestorben ist. Ihr Lieben, was haben wir damit für ein Thema erreicht? Ich würde es so sagen, eines der schönsten Themen, die du überhaupt haben kannst, erreicht, und gleichzeitig eines der schwierigsten, die du dir vorstellen kannst. Also eigentlich, ich weiß nicht, ich wollte mir ein Geschenk machen, aber es ist auch mit einer großen Möglichkeit eigentlich verbunden. Ja, habe mir selber einen schweren Rucksack aufgeladen. Warum? Warum würde ich das so sagen? Warum es schön ist, über Gottes Liebe zu predigen, glaube ich, mir muss ich euch nicht lange erklären, oder? Ja, Natürlich, wenn wir schon über menschliche Liebe staunen und Filme sehen und die dargestellt wird, wie das ist rührend, ja? Da laufen uns manchmal die Tränen runter, wie menschliche Liebe sein kann. Ja, wie viel mehr Gottes Liebe? Was kannst du Besseres, was kannst du Schöneres predigen? Und wisst ihr, warum es so schwierig ist? Ich würde so sagen, alles, was sich heute halbwegs christlich nennt, das redet über Liebe Gottes. Alles, was so irgendwie mit Christentum in Verbindung steht, das rühmt sich in irgendeiner Weise der Liebe Gottes. Zumindest führt sie permanent im Mund und redet und redet und redet. Und wisst ihr, was das Schwierige ist? Es ist aber eine sehr verallgemeinerte Form von Gottes Liebe. Es ist zu pauschal. Gott liebt alle Menschen, er kennt deine Situation aufs Beste, er will immer nur dein Bestes. Wenn du das da so stehen lässt und nicht hinzufügst in Christus, das ist eine Lüge. Ich würde es so vergleichen, ich hatte neulich meine Familie größer, muss das Auto irgendwann auch einen kleinen Sprung machen, ja, dass die alle reinpassen und vielleicht noch jemand anderes, den man mal mitnehmen will zwischendrin, haben wir überlegt, ein neues Auto zu kaufen, was wir dann auch getan haben. Und da hat man dann zu Hause manchmal ein bisschen mehr und größeren Wert anscheinend da als üblicherweise. Ja, ist vielleicht irgendwo versteckt, verschlossen, dass man es nicht schnell findet. Stell dir vor, du bist, egal wo du bist, Arbeit, Schule, wo auch immer, du beschäftigt bist, wo du deinen Job hast, kommst zurück, gehst nach Hause und siehst schon von weitem deine Kinder, die spielen. Ja, das offene Fenster und die haben Papierflieger gebaut. Und tschu, ja, schmeißen raus. Und dann kommst du näher und sagst, oh, das sind ja bunte Papierfliegerle. Bis du irgendwann merkst, die sind ja lila. Ja, und die, das Zahlen drauf, 500 Euro. Und so, du fällst aus allen Wolken und fragst dich, was machen die da? Wissen die, was die in der Hand halten? Haben die für die ist das Papier, seht ihr? Für die ist das, halb buntes Papier, ein bisschen schöneres. Aber du weißt, was das für einen Wert hat. Du kannst es doch nicht einfach nehmen, aus dem Fenster rauswerfen. Seht ihr, so ist das Ganze auch häufig, wenn ich das beobachte, wie über Gottes Liebe geredet wird. Wir halten irgendetwas in den Händen, wir reden etwas aus unserem Mund, wo wir eigentlich viel vorsichtiger sein müssten, viel bedachter darüber reden müssten. Denn es ist etwas, es ist so Großes und etwas so Herrliches und Außergewöhnliches, das ist mit nichts zu vergleichen. Und das ist auch so, sag ich mal, in den Kreisen, wo ich aufgewachsen bin, lange Zeit, es gehört zu den absoluten Lieblingsthemen. Ja? Es wird wirklich sehr, sehr, sehr viel darüber geredet. Und ich fürchte fast manchmal, dass wir ein Ungleichgewicht da bekommen, in dem Sinne, die Bibel redet über Liebe Gottes. Ich habe mal gezählt im Neuen Testament, habe ich versucht so grob zu schätzen. Ich würde sagen, ungefähr so 40, an 40 verschiedenen Stellen redet das Neue Testament über Gottes Liebe. Was denkt ihr ungefähr, wie oft redet es über den Zorn Gottes? 30 Mal. Ja? Also wir sehen, wir müssen unbedingt über die Liebe reden, aber es gibt da was anderes, über das wir auch reden müssen. Das ist Gottes Zorn. Ihr wisst ja, da muss ich euch nicht viel erzählen, wie der Römerbrief anfängt. Es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Das ist die Ausgangslage. Da startet Paulus. Wenn wir rausgehen, sage ich immer, wo fangen wir an, das Evangelium zu erklären? Gott liebt dich. Nein, Gottes Zorn ist über dir. Kehr um. Er hat dich so geliebt. Dann ja. Und wenn wir auf die rechte Weise jetzt eigentlich den Römer 5 predigen wollen, dann muss ich eigentlich Römer 1 und 18 und weiter. Aber weil ich weiß, in welchen Händen ihr hier von den Brüdern seid, bin ich ganz guter Zuversicht, dass ich das nicht in der Tiefe machen muss. Das erleichtert es mir ungemein. Aber wir wissen, das ist das, worauf Paulus aufbaut. Und in Römer 1 bis 3 macht er nichts anderes, als alle Menschen zu versammeln. Er ruft sie von Brasilien über Südafrika und Asien, sagt, kommt alle zusammen. Ja, wohin denn? Unter den Schirm des Zorns Gottes. Ja, er macht das jetzt nicht geografisch, er geht auf die einzelnen Gruppen ein und sagt, und du denkst, dass du nicht unter den Zorn Gottes bist. Na, okay, gucken wir mal genauer. Oh doch. Und da hat er alle Menschen darunter versammelt. Und wenn er das gemacht hat, dann kommen wir in die Spitze, als eine von den Spitzen im Römerbrief. Gott aber rechtfertigt aus freien Stücken denjenigen, der glaubt. Herrlich. Das ist Römer 3, beschäftigt sich dann ab Vers 21 ausführlich damit. Dann benutzt Paulus den Römer 4, um zu sagen, was glaubt ihr, dass ich mir das ausgedacht habe? Glaubt ihr, dass ich so eines Tages überlegt habe, es wäre schöner, wenn aus Glauben wäre? Also gut, machen wir mal aus Glauben. Er sagt, nein, das ist doch Abraham schon. Und er verwendet ein Kapitel lang, um zu zeigen, dass Abraham aus Glauben gerechtfertigt worden ist. Nachdem er das gemacht hat, kommen wir in Römer Kapitel 5 auf diesen Vers und auf diese Einleitung, die ich vorgelesen habe. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Boah, da geht die Luft raus, eine tiefe, tiefe Erleichterung. Da wir sind gerechtfertigt worden. Wir haben Frieden mit Gott. Und dann zeigt Paulus die Auswirkungen davon, diese wunderbare Auswirkungen. Wir haben Frieden, wir haben einen Zugang, einen Zugriff, könnte man fast sagen, ja, einen Zugriff bekommen auf die Gnade. Wir können dorthin, wir dürfen freikommen und sie nehmen. Und das bringt uns dazu, wozu bringt uns das? Das, was ich heute bei euch schon beobachtet habe. Dass wir aus uns herausfahren und uns anfangen, was? Zu rühmen, sagt er. Zu rühmen. Das ist eigentlich nicht so gut anzugeben, oder? Zu rühmen. Was ist damit gemeint? Zu preisen. Weiß wessen? Uns selbst? Rühmen wir uns selbst? Wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung, der Herrlichkeit. Und dann sagt er etwas, was wir fast gar nicht begreifen können und was wert ist, intensiv zu studieren. Und nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Der Herrlichkeit sich zu rühmen, das können wir halbwegs verstehen. Also hoffentlich halbwegs. Aber in den Bedrängnissen, das ist gegen alles gerichtet, was uns unser Fleisch, was unsere Welt, was der Feind selbst uns lehrt. Und was wir beobachten überall. Leid, Bedrängnisse. Das ist nichts, worüber man sich freut und wessen man sich rühmt. Aber wir rühmen, warum? Weil wir wissen, Gott verfolgt ein gutes Ziel durch all diese Dinge. Er geht einen guten Weg. Wir sehen diese ganzen Dinge, die daraus erwachsen. Ausharren, das bedeutet dranbleiben. Dann Bewährung, das bedeutet, dass man als echt befunden wird. Ja? Bewährung wirkt aber Hoffnung. Und diese Hoffnung, die wird nicht enttäuscht werden. Ihr sitzt alle hier, weil ihr eine Hoffnung habt, oder? Wenn wir wüssten, Paulus sagt, das Leben ist vorbei, 1. Korinther 15, das sind die allergrößten Dummköpfe, warum ihr heute morgens hierher kommt, wenn es vorbei ist. Er sagt, nein, wir haben eine Hoffnung. Da rühmen wir uns doch hier, Vers 2. Aber woher wissen wir, dass diese Hoffnung uns nicht enttäuschen wird? Schaut, denn, Vers 5 in der Mitte, ja, ich bin sehr schnell durchgelaufen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wie kann man sich das vorstellen? Entschuldigung, dass ich ein bisschen blöd frage, aber seit da gestanden hat Mund aufgemacht, hat Gott Liebe reingegossen. Was heißt das? Er hat hineingegossen. Was heißt es? Bin ich ein Gefäß oder wie kann man da einfach Liebe? Und dann bin ich auf einmal befüllt von lauter Liebe, von einem schönen Gefühl der Liebe. Ist es einfach so ein Automatismus oder passiert dann auf einmal? Wie sagt er denn, hat er sie ausgegossen? Durch was? Durch den Heiligen Geist, seht ihr, der uns gegeben worden ist. Gott hat nicht einfach nur irgendwie ein Gefühl in uns hineingekippt. Er hat uns erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber was tut der Heilige Geist? Wie wächst aus dem Ganzen, aus dieser Tatsache, dass der Heilige Geist in uns hineingegeben wird? Wie wächst da Liebe daraus? Nur auf eine Art und Weise, nämlich dass er, der Heilige Geist, diese Rollladen von unseren Augen wegmacht, dass er die hochzieht und dass wir Gottes Liebe sehen können. Dass wir von seiner Liebe ergriffen werden. Und erst dann fängt es an, hinauszustrahlen. Erst dann werden wir von dieser Liebe erfüllt. Und das ist wie Johannes 4 sagt, ja, wird überfließen. Wird aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers hervorgehen. Das, Johannes 7, das redet er aber von dem Heiligen Geist. Also ist es der Heilige Geist, den Gott in uns hineingegossen hat. Es ist der Heilige Geist, der uns Gottes Liebe lehrt, die sie uns erklärt und der das in uns zur vollen Entfaltung bringt. Und das allein, da könnte ich jetzt eigentlich schon fast stoppen oder aufhören. Oder wenn wir so sagen wollen, was macht Paulus jetzt weiter? Okay, Vers 6. Wie steht das im Zusammenhang mit dem Rest, was wir gelesen haben? Vers 5. Gott hat seinen Heiligen Geist ausgegossen, also seine Liebe ausgegossen durch den Heiligen Geist. Jetzt heißt es, denn Christus ist, ich sage mal kurz zusammengefasst, denn Christus ist gestorben. Was macht er jetzt hier? Was ist jetzt sein Ziel? Er sagt, ich will mich jetzt von dem Heiligen Geist gebrauchen lassen, um euch diese Liebe etwas mehr zu erklären. Und schon ist genau das am Werk zu passieren, was er hier beschreibt in Vers 5. Er sagt, okay, lasst uns. Und Paulus ist so ergriffen von der Liebe, er kann. Er kommt immer wieder an so Punkte, wo er sagt, von der Liebe Gottes. Oh, da muss ich schnell was dazu sagen. Da kann ich nicht so einfach stehen lassen. Warum denn eigentlich? Ihr Lieben, wenn ich jetzt zu euch das hier sagen würde, was jetzt ab Vers 6 steht, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Kurz zusammengefasst, Christus ist gestorben. Was werdet ihr mir sagen? Ja, schön, das ist gut. Und jetzt? So sind wir Menschen, versteht ihr? Ja, das ist ja klar, oder? Das wäre ja ungefähr so ähnlich, wie wenn ich euch sagen würde, wisst ihr was, ihr Lieben? Ich habe etwas entdeckt, heute Morgen ist die Sonne aufgegangen. Sagen, ja, das war bis jetzt immer so, das wissen wir, das haben wir schon ganz oft gehört, wir haben das beobachtet. Christus ist für dich gestorben. Was? Ja, das ist gut, und was jetzt? Lieben, wenn wir innehalten würden darüber, wenn wir diesen Gedanken hineinlassen würden in unseren Kopf und nicht nur einfach nachplappern, wenn wir den hineinlassen würden in unseren Kopf, wisst ihr, was passieren würde? Wenn ich es voll verstehen würde, ich könnte nicht mehr so stehen, wie ich jetzt stehe. Mit Knie weich werden, zusammensacken, wie betäubt. Der Körper versagt seinen Dienst, weil wir sagen, was, wirklich? Ich weiß es nicht, aber allein die Annahme, dass irgendjemand sein Leben für uns hingibt, wäre doch sehr erstaunlich, oder? Weißt du, wie viele hast du da, die jetzt bis jetzt ihr Leben für dich hingegeben haben? Hast du eine ganze Liste, oder? So 5 vielleicht, oder? Ich weiß es nicht. Es passiert ja immer wieder mal, oder? Allein das wäre bereits erstaunlich und es wäre Johannes 15. Was sagt Jesus über so eine Liebe? Was sagt Jesus selber? Was ist der Gipfel von Liebe, die man sich vorstellen kann? Johannes 15, 13 sagt, der größere Liebe hat niemand. Kannst du dir keine größere vorstellen? Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und die Rechnung ist sehr einfach, oder? Je einen größeren Einsatz du bereit bist zu bringen, je einen höheren Preis du bereit bist zu zahlen, desto mehr liebst du, oder? Wenn ich sage, ich liebe meine Frau so viel, dass ich 100 Euro für sie bezahlt würde. Schon, die ist schon ein bisschen was wert, gell? Also nicht mehr als 1 Euro. Ja? Aber wenn jemand sagt, okay, ich wäre bereit, mein Haus und Auto und alles andere, sagt, okay, das ist schon, also das ist mehr. Jesus sagt, das Allergrößte. Dann, was ist dein allergrößter Besitz, den du hast? Was ist dein Allergrößte, worüber du verfügst? Gewissermaßen zumindest. Es ist dein Leben. Wenn du dein Leben nicht mehr hast, dann hast du ja gar, sagen wir mal menschlich, rein irdisch gesprochen, nur auf das Irdische bezogen, dann hast du gar nichts mehr. Also wenn du bereit bist, das abzugeben, sagen, okay, das ist der größte Liebesbeweis, den du bringen kannst. Sehr einfache Rechnung. Aber das ist hier auch mehr wieder eine theoretische Annahme, oder? Das ist so ein, stellen wir uns mal vor, wie schreibt Paulus das hier in Vers 7? Ich habe es versucht, ein bisschen zu betonen, als ich es vorher gelesen habe, ja? Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn, ja, ihr seht, wie er mit sich so ringt. Er sagt, denn für den Gütigen möchte vielleicht auch jemand zu sterben wagen. Frage an, für wen würdest du dein Leben einsetzen? Ja? Es wird hier einer als ein Gerechter, ein Gütiger bezeichnet. Was bedeutet, wenn er ein Gerechter ist? Ich denke, auch vom Gefühl her merken wir, das ist nicht die Gerechtigkeit, von der er gesprochen hat vorher, dass einem eine Gerechtigkeit zugerechnet wird, dass sie ihm anerkannt wird und dass er durch Glauben gerechtfertigt ist. Das ist eine andere Kategorie von Gerechtigkeit. Was ist das für eine Kategorie? Ja, gerecht, das bedeutet, oder mit was wird es verglichen oder gleichgesetzt? Mit dem Gütigen. Also der in den Augen des Volkes ein vorbildliches Leben lebt, der vielleicht Armen geholfen hat, der dich vielleicht aus einer sehr misslichen Lage herausgekauft hat, der vielleicht 1.000 Euro bezahlt hat, hast, damit du von deinen Schulden freikommst und dass dein Gläubiger dich nicht ins Gefängnis steckt. So ein Mensch, ein wirklich, wo man sagt, das ist ein Vorbild, der wirklich, und kannst du dir vorstellen, ja, da steht er und dann ist er gefangen genommen worden, vielleicht entführt worden, ja. Und jetzt die Frage, wer ist bereit, sein Leben zu lassen für den? Er hat viel für dich getan, er hat vielleicht für dich ein Haus gebaut, er hat vielleicht dafür gesorgt, er hat irgendwie, dass du heiraten konntest, dass du eine Arbeitsstelle hast, was auch immer. Er hat so viel für dich getan. Wärst du bereit, dein Leben jetzt hinzulegen für ihn? Boah, müsst schon ein bisschen ringen, oder? Wäre nicht so ganz einfache Entscheidung. Aber wenn da der Mörder steht, von deinen Anvertrauten, willst du dein Leben hinlegen? Sagen, ja, nehmt ihn nur. Es ist schön, wenn der weg ist. Das ist die Situation. Das will ich mit euch entdecken. Für wen gab er denn sein Leben? Für wen? Ja, für das Allerkostbarste, was man sich je auf dieser Erde vorstellen kann. Der Mensch. Oh, für was? Jetzt lass uns bitte lesen. Für wen hat er denn gegeben? Vers 6. Denn Christus ist, und er beschreibt uns hier, mit vier, damit ihr einen Überblick habt, mit vier Begriffen beschreibt er uns. Was ist das Erste? Christus ist, als wir noch kraftlos waren. Also für Kraftlose ist er gestorben. Was meint kraftlos? Das meint so halt ein bisschen so erschöpft, oder? Also langen Arbeitstag gehabt, ein bisschen erschöpft, oder? Also das Wort kraftlos, das wird verwendet für Menschen, zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 3. Ja, da lesen wir von einem, der von Mutterleib an lahm war. Ja, und der wird, Petrus erzählt dann vor dem Hohen Rat und sagt, und wir werden jetzt angeklagt dafür, dass wir einen Schwachen in dem Namen Christi gesund gemacht haben. Dieses Wort verwendet er, einen Schwachen. Warum ist er schwach? Ja, weil er nicht aufstehen kann, weil er nicht gehen kann, weil er unfähig ist. Wie lange musst du auf den einreden, dass er von hier bis zur Tür geht? Kannst du ein Leben darauf verwenden? Ja, also es hilft einfach nichts, er kann es nicht. Er ist nicht dazu in der Lage. Er würde es vielleicht gerne, aber er kann es nicht. Er ist kraftlos. Inwiefern wird das auf uns hier angewendet? Sind wir alle gelähmt? Oder sind wir alle blind? Oder was ist das hier, was ist hiermit gemeint? Das ist eine geistliche Art und Weise, oder? Kraftlos. Kraftlos in Bezug auf was? Nicht ein paar Schritte zu laufen, sondern das Gesetz zu halten und zu erfüllen. Gottes Aufforderungen nachzukommen. Diesen Weg zu gehen, diese Schritte zu machen, dazu sind wir kraftlos. Epheser Kapitel 2, Vers 1, ich denke, das kennt ihr bestimmt sehr gut. Ich erinnere euch nur, was auch hier geschrieben steht, und das ist sehr, sehr, sehr ähnlich, die Ausdrucksweise. Epheser 2, 1, auch euch hat er, das ist Gott, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Wenn man tot ist, das ist die ultimative Form von Kraftlosigkeit, oder? Kannst nicht mal eine Feder mehr hochheben, kannst nicht mal mehr lispeln, ja? Gar nichts mehr. Geistlich tot. Ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Was haben die Sünden, was haben die Vergehungen bewirkt? Dass wir gestorben sind, dass wir tot gewesen sind. Und da kannst du auf den einreden, du kannst ihn sogar prügeln. Du kannst ihn zurichten. Es wird immer noch nichts passieren. Geistlich tot. Also das ist der erste Begriff. Man könnte so ein bisschen Mitleid haben. Oh, mit dem Lahmgeborenen habe ich Mitleid, oder? Mit einem, der blind ist, hat man Mitleid. Ja? Weil es meistens nicht so ist, dass er das selbst verschuldet hat, meistens irgendwas passiert eben, ein Unglück. Was ist mit uns, dass wir kraftlos sind, das ist halt so über uns gekommen, gell? Von heute auf morgen, auf einmal waren wir kraftlos. War die ganze Kraft weg. Auf einmal ist die Sünde gekommen. Ja, wer hat sie denn getan, die Sünde? Ja, wir. Wer ist der Verursacher dafür, dass er jetzt kraftlos ist? Wir. Das Zweite, womit er uns beschreibt, zurück in den Text. Römer 5, wieder zurück. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Für Gottlose. Was sind Gottlose? Man hat so einen Begriff, man hat so ein bisschen Gefühl. Kann man vorstellen ein bisschen, was sind Gottlose? Das sind Menschen, die so leben, als ob es keinen Gott gäbe, oder? Ob sie es jetzt laut bekennen oder ob sie einfach nur so leben. Ja? Die sagen vielleicht, ja, ich könnte vielleicht schon annehmen, dass es einen Gott gibt, aber wenn du ihr Leben anguckst, nein. Gottlos, was heißt gottlos? Gottlos heißt, dass sie leben, als ob kein Gott da ist, als ob keine Rechenschaft gefordert werden wird. Sie leben, als ob dieses Leben alles ist. Das bedeutet, gottlos zu sein. Gottes Gesetz zu behandeln wie ein Märchenbuch, das bedeutet, gottlos zu sein. Psalm, können wir dazu sehr gut aufschlagen, die machen uns das deutlich, was das ist, Gottlosigkeit. Psalm. Psalm 14, Vers 1, der Tor, so urteilt die Bibel über einen Gottlosen. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Das ist nicht nur ein Fehler, es ist dumm, sagt die Bibel. Ein bisschen, bei mir ist so auf der gegenüberliegenden Seite, Kapitel 10, Vers 2. In Hochmut verfolgt der Gottlose den Elenden. Sie werden erfasst von den Anschlägen, die jener Sonnen haben. Schaut, der Gottlose rühmt sich wegen des Begehrens seiner Seele. Was heißt es? Wegen seinen Begierden, ja? Er rühmte sich darin. Diese Fest aus den Wolken, wie Leute über ihre eigene Sünde sprechen. Du bist außer dir. Du hörst, wie sie, was weiß ich, sich betrinken oder betrügen oder was auch immer. Und sie rühmen sich dessen. So, das ist Gottlosigkeit. Er rühmt sich wegen des Begehrens seiner Seele und der Habsüchtige lästert. Er verachtet den Herrn. Der Gottlose denkt hochnäsig. Er wird nicht nachforschen. Es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Es ist interessant, dass Paulus das auf uns anwendet, oder? Wer war Paulus nochmal? War der so ein richtiger Gottesleugner? Nee, der war nicht fromm, gell? Paulus sagt, das waren wir, gottlos. Ob wir es bekannt haben mit dem Mund oder ob wir die Begierden und all das irgendwo heimlich gelebt haben, so wie die Pharisäer, gutes Bild nach außen, aber geldgierig. Und der Mensch, der widerstrebt all dem, ja, auch da wieder zeigt sich seine Rebellion, wie er sich gegen Gott auflehnt, anstatt sich zu unterordnen. Warum? Weil, wenn du jemand anders sagst, du bist kraftlos, weißt du das? Ich bin doch nicht kraftlos, guck mal, ich kann etwas hochheben. Das ist so töricht. Du bist kraftlos, absolut kraftlos. Das sieht der Mensch nicht ein. Ich kann doch etwas Gutes tun. Wenn du zu jemand anders gehst, sagst, du bist ein Gottloser, wenn du es so sagen würdest jetzt. Nicht, dass ich sage, dass ihr das machen müsst jetzt, ja. Aber wenn du zu ihm hingehst und ihm das so mit der Zeit sagt, ja, du bist auch ein Gottloser. Nö, ich bin doch kein Gottloser. Seht ihr, wie wir in der Auflehnung Gott gegenüber leben? Was ist das Dritte? Römer zurück. Allein das ist eigentlich schwerwiegend genug. Versuch mal mit einem Freund oder mit einem Ehepartner oder wie auch immer über längere Zeit zusammenzuleben und du tust so, als wäre er nicht da. Das kann gut gelingen, die Beziehung, oder? Gottlos zu sein und zu sagen, nee, kein Problem, ich habe keine Schwierigkeit mit Gott. Ihr Lieben. Der dritte Begriff, wir müssen den Text halten, sonst verlaufen wir uns. Römer Kapitel 5, in Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, Sünder, das ist halt so ein Begriff, ja. Jeder von einzelnen von euch hat seine Vorstellung, was ist ein Sünder, sehr verwandt mit gottlos. Ne? Was bedeutet Sünde? Ein Sünder. Ich würde es vergleichen, man hat viele verschiedene Vergleiche benutzt, aber Gott zieht eine gewisse Linie. Gott macht eine Markierung, das heißt ein Gesetz. Und Sünde ist nichts anderes als Übertretung. Du nimmst einen Schritt und übertrittst diese Linie. Und das ist aber das Bild, müsst ihr jetzt so vorstellen, nicht so. Ich habe früher Volleyball gespielt, jetzt mache ich auch noch manchmal, wenn ich kann, aber sehr selten geworden. Okay, aber ich habe immer einen Fehler gemacht früher. Aufschlag, ihr wisst ja, wie das geht. Alle stehen im Feld. Aufschlag muss von außerhalb des Feldes geschehen. Ja? Das ist voll vertieft, aber ich mache den besten Aufschlag jetzt, dass alle mich bewundern oder dass überhaupt rüberkommt. Und dann machst du den Aufschlag und zack, übertrittst du die Linie. Und das machst du ja nicht mehr Absicht, das ist ein Fehler. Ja? Dann wirst du bestraft für den Fehler, im schlimmsten Fall. Wir sind hier gnädig, gell? Sagen verzeihen, nochmal, du musst das nochmal machen. Aber das ist eine Übertretung. Aber es ist mit Absicht? Nee, es ist einfach ein Versehen. Ich wollte es eigentlich nicht, aber es ist halt passiert. Aber was ist mit Sünde? Was ist mit Übertretung? Ist es genau so? Ihr Lieben, wir sehen diese Linie und wir sagen, na, mal probieren. Könnt ihr euch vorstellen? Wir haben vorher Psalm 104 gelesen, oder? Was ist mit der ganzen Schöpfung? Gott spricht zu den Bergen, sie erheben sich, oder? Und stehen da. Gott sagt zu dem Wasser, ich setze hier eine Grenze und das Wasser bleibt da. Und die ganze Schöpfung, die regiert er und alle gehorchen und warten auf ihn. Was ist mit dem Mensch? Unfassbar! Was machst du? Was machst du? Also ein Sünder ist nicht nur einer, der mal aus Versehen übers Ziel hinausgeschossen hat. Ein Sünder ist einer, der die Sünde tut und der die Sünde liebt. Kennt ihr Johannes 3, Vers 19? Es zerreißt einem das Herz, eigentlich das zu lesen. Überhaupt Johannes, wie er das beschreibt, das ewige Wort, Gott, kommt auf diese Erde. Was macht der Mensch mit ihm? Johannes 3. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Ja, das hat der Mensch sich ja erkauft und verdient, gell? Dass das Licht kommen musste. Das ist alles doch Gnade, ihr Lieben. Das ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Seht ihr, wie der Mensch von Natur aus ist? Er ist nicht nur so, dass Sünde ihm passiert ab und zu. Er liebt die Sünde. Das, was Gott am meisten hasst, das liebt der Mensch. Es ist absolut erschütternd. Es ist absolut erschütternd. Und der vierte Begriff, aus meiner Sicht, der toppt das alles. Zurück, Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, was ist das für ein Begriff, Feinde? Könnt ihr euch das vorstellen, zum Feind zu werden? Nicht, ich weiß nicht, mit wie vielen Menschen lebst du in Feindschaft? So, also ich meine nicht nur so ein bisschen unsympathisch vielleicht, aber in Feindschaft. Feindschaft, ja, heutzutage, je nachdem, wo man hinguckt, ja, aber Feindschaft ist etwas, was sehr oft offen ausgelebt wird. Da ist ein Schlagabtausch da. Feindschaft. Wir versuchen, Feindschaften mit Menschen zu vermeiden. Aber wir geben uns in Feindschaft zum lebendigen Gott. Du kannst nichts Schlimmeres tun. Du kannst nichts Schlimmeres tun. Es ist. Du fragst dich. Wie geht das? Wie ist der Mensch an diesen Punkt gekommen? Wie dumm, kurzsichtig, blind und böse muss der Mensch sein, dass er das tut? Wie verblendet muss er sein? Wie wenig muss er von Gott sehen? Er muss wirklich so durch so laufen. Aber das ist die Situation. Das begann in Eden mit der Rebellion, ja, wo Gott sagt, nimm alles, bitte nur eins nicht. Da fängt es an. Und ihr Lieben, wenn ihr euch gedacht habt, vielleicht, ja, ich habe Gott keine Kriegserklärung geschickt. Das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig. Mein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen so, wie weit und wie lange ihr schon jetzt hier, sag ich mal, zu Hause seid, ja, wie lange ihr schon hier lebt, wie gut ihr euch auskennt. Vielleicht weißt du irgendjemand, oder stell dir dann vor, wenn du nicht weißt, ja, irgendein Reicher, und der ziemlich viel Macht hat, gibt es ja solche Leute, habe ich mir erzählen lassen, hier in der Stadt, hat ein so sehr großes Anwesen, hat sehr, sehr, sehr viel Einfluss in dieser Stadt. Jetzt geh mal zu dem hin, weißt du, im Urlaub, ja, gehst hin, und dann machst du in seine Villa, tsk, puch, machst du seine Villa kaputt. Dann setzt du dich in dein Auto und fährst über seinen Golfplatz und drehst ein paar Wheelies. Also zerstörst du mal alles. Dann schlachtest du seine Pferde, seine Geliebten. Und dann zündest du sein Auto an. Ja? Und dann sagst du, ich habe aber nichts gegen ihn. Ja? Ich bin im Reinen mit ihm. Hey, es ist nicht nötig, dass du negative Gefühle vielleicht für ihn hast oder nicht. Aber du bist auf seins gegangen und hast seins kaputt gemacht. Du hast getan, als ob er eigentlich nicht da ist. Du hast ihn voll überfahren. Oder seinen Anspruch. Das, was ihm gehört, sein Besitz. Eben da ist keine gesonderte Kriegserklärung nötig. Glaub mir, der Krieg, der wird kommen. Und der wird der. Den wirst du nicht ins Auge sehen, diesen Krieg. Was sagt Johannes 14, Vers 15? Sagt der, lese ich kurz vor, Johannes 14, Vers 15. Reicht es, wenn man einfach so ein bisschen so sagt, wenn ihr mich liebt, sagt er, so werdet ihr meine Gebote halten. Also, Liebe ist nicht einfach nur eine mündliche Erklärung und zu sagen, der Rest ist mir egal. Also, wer mich liebt, das wird sich zeigen, das wird sich immer zeigen. Alles andere ist Heuchelei. Unser Handeln zeigt unsere Ablehnung von Gottes Herrschaft und macht uns zu seinen persönlichen Feinden. Ihr Lieben, und jetzt sind wir an dem Punkt, oder? Solche Leute waren wir. Gott hat uns geliebt, dass er Christus für solche Leute hingegeben hat. Könnt ihr das verstehen? Könnt ihr das begreifen? Kein Problem, gell? Es ist nicht zu begreifen, das ist nicht zu fassen. Wenn wir über Gottes Liebe reden, dann müssen wir es in vorsichtiger Art und Weise tun und sagen, es ist so wunderbar, aber verstehen kann ich es nicht. Verstehen kann ich es nicht. Nur glauben und lieben und annehmen. Es ist ein Geheimnis für alle Zeiten. Wie kann so ein vollkommen gerechter, heiliger Gott auf so eine Art und Weise lieben? Eine wichtige Schlussfolgerung möchte ich euch noch mitgeben. Denn Paulus macht hier einen Vergleich. Aus Gottes Augen waren wir damals, zu der damaligen Zeit, als wir noch nicht in Christus waren, waren wir gar all das, kraftlos, gottlos, Sünder, Feinde. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hat Gott uns mit so einer Liebe geliebt, dass er Christus hingegeben hat. Was meint ihr? Jetzt Vers 9, schaut mal. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Versucht es nochmal. Okay, ein zweites Mal noch. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, zu dem Zeitpunkt, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Ich will es ganz kurz sagen. Wenn Gott uns zu dem damaligen Zeitpunkt, so dreckig und schmutzig, wie wir gewesen sind, angeschaut hat und geliebt hat, wie wird er uns jetzt angucken, nachdem wir in Christus sind? Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? Wird er uns vor dem kommenden Zorn retten? Ja, natürlich! Wenn er damals schon so geliebt hat, wie viel mehr jetzt? Wird er seine Kinder für 2 Minuten vernachlässigen? Niemals! Es geht nicht! Wird er unterwegs einen verlieren? Niemals! Es geht nicht! Es geht nicht! Weil wir doch in Christus sind, weil wir doch Geliebte sind und weil er uns anschaut mit Augen vollkommen. Ich höre gerade von einem Prediger, dem ich regelmäßig zuhöre, wie er das Hohelied ausschlägt. Und er legt es auf Christus und die Gemeinde aus. Und das ist so erstaunlich, wenn du das siehst, wie kann es mit solchen Worten über eigentlich so eine nicht würdige Frau dann rühmen und loben und preisen. Mann, wie geht das? Das ist das, was uns bewusst sein muss. Wenn Gott uns bereits in so einem Zustand geliebt hat, wie viel mehr, da wir jetzt gerechtfertigt worden sind, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, wie viel mehr gilt seine Liebe uns. Und wenn Christi Tod so etwas Gewaltiges bewirkt hat, was wird jetzt, ist er immer noch tot? Nein, er lebt jetzt. Was wird jetzt sein Leben für uns bewirken? Das ist nicht auszumalen, nicht auszumalen. Wenn so viel Kraft in seinem Tod steckt, wie viel mehr in seinem Leben, da er jetzt einsteht vor dem Vater. Römer 8, Vers 34. Oder Vers 31 müssen wir eigentlich lesen. Was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit irgendwie alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, und das sind gewaltige Dinge, was ihr hier schreibt, oder? Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.